Kurze Frage, wie schläfst du eigentlich? Also ich will jetzt nicht wissen, ob du ein Rückenschläfer bist oder ein Bauchschläfer, Seitenlage links oder rechts. Nee, ich will wissen, was die Qualität deines Schlafs angeht. Schläfst du gut? Schläfst du schlecht? Schläfst du lange? Schläfst du durch? Schläfst du ruhig? Oder vielleicht bist du auch ein beunruhigter Schläfer? Und sicherlich fragst du dich, warum ich mich überhaupt dafür interessiere. Und völlig zu Recht fragst du dich, was mich das überhaupt angeht. Und ich sage dir ganz ehrlich gar nichts. Aber ich will dir erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar, die Susanne betreibt seit einiger Zeit ihren Chat Text für den Tag. Und das macht sie schon seit vielen Jahren. Und macht sich immer die Mühe, da was reinzustellen, das auch ausgiebig zu kommentieren. Und im Dezember hat sie da was reingeschrieben. Da ging es darum, dass in diesem Text Gott uns sagt, dass er sich für unsere Sorgen interessiert, dass er genau in uns reinschaut und genau weiß, was uns bewegt und dass wir viele Ängste haben und dass wir Angst haben, dass wir vielleicht nicht ans Ziel kommen, dass unsere harte Arbeit uns vielleicht nicht zum Erfolg führt. Und ja, ich kenne das gut. Ja, es passiert mir öfter, dass ich nachts nicht durchschlafen kann und mir Sorgen mache und von einem Nachdenken zum Sorgen und zu Gedankenkarussells sich entwickeln. Zum Beispiel, was ist, wenn es meinen Eltern mal schlechter geht? Wir sind beide schon sehr alt. Ja, wie wird sich das anfühlen, wenn einer von beiden mal nicht da ist? Für mich oder auch für den Überlebenden? Wie ist das mit den Kindern? Ja, wenn die Schule schaffen? Wird das alles so mit denen gut enden? Ja, werde ich die vielleicht zu Gott führen können, vielleicht auch nicht? Und ich glaube, das hört niemals auf. Wenn du Kinder hast, hast du irgendwann Enkelkinder, dann geht das weiter. Aber auch wenn du keine Kinder hast, kannst du dir so viele Gedanken machen. Wie ist das mit dem Job? Wie wird sich das überhaupt anfühlen für mich in 10 oder 20 Jahren? Wird es dann meinen Arbeitgeber überhaupt noch geben? Und werde ich dann so das Gefühl haben, werde ich mich immer noch so fühlen, dass es damals die richtige Entscheidung war, Ausbildung oder Studium? Und ich meine, warum gucken wir eigentlich überhaupt Nachrichten? Eigentlich ist es doch mehr oder weniger die Sorge, man könnte was Wichtiges verpassen, eine wichtige Information, die ich brauche, um zu reagieren. Ja, steht das Atomkraftwerk in Belgien morgen noch oder muss ich mir Jodtabletten kaufen gehen? Ja, sollte ich vielleicht morgen doch nicht zu dem Konzert gehen wegen Terrorgefahr oder vielleicht nicht zu McDonald's oder vielleicht zum Weihnachtsmarkt? Man kann sich über so viel Gedanken machen. Sprit kaufen wird morgen wieder teurer. Welches Lebensmittel muss ich zurückgeben? Was mit der nächsten Grippewelle? Habe ich die Grippeimpfung mitgemacht? Naja, stundenlang kann ich so weitermachen. Susanne hat dazu mal in diesem Text dann ganz interessant kommentiert. Sie hat nämlich wörtlich gesagt, ja, ehrlich gesagt, manchmal würde es mich schon ruhiger schlafen lassen, wenn ich wüsste, was die Zukunft bringt. Aber wir sind in der Regel nicht mit diesem Weitblick Gottes beschenkt. Das stimmt. Mich würde die eine oder andere Sorge auch ruhiger schlafen lassen, wenn ich wüsste, was kommt. Dann würde ich weniger unruhig schlafen. Und den Weitblick Gottes habe ich erst recht nicht. Doch, was wäre denn, wenn es eine kleine Ausnahme von dieser Regel gäbe? Was wäre, wenn Gott uns doch ein kleines Stückchen seines Weitblicks schenken würde? Was wäre, wenn uns ein Blick in die Zukunft gewährt würde und wir Gewissheit über ferne Ereignisse haben könnten? Wie unfassbar wäre das denn? Und das ist ehrlich gesagt nicht nur so ein Gedanke von mir. Nicht nur ein Wunsch oder so, sondern das gibt es tatsächlich. Nämlich im letzten Buch der Bibel, im Neuen Testament. Im Griechischen trägt dieses Buch die Überschrift Apokalypsis. Allerdings, so unser moderner Sprachgebrauch, der wird das immer mit Zerstörung übersetzen oder auch benutzen. Apokalypse gleich Zerstörung. Habe ich auch immer geglaubt. Aber tatsächlich ist es so, dass das griechische Wort sich aus zwei Silben zusammensetzt, nämlich aus Apo und Kalypsis. Also etwas aus dem Versteck holen, etwas enthüllen heißt das genau genommen. Man kann es auch mit Enthüllung oder eben Offenbarung übersetzen. Das finde ich interessant. Besonders mit Blick auf meinen Schlaf. Das Geheimnis der Zukunft wird entlüftet. gelüftet. Der Schleier des Ungewissen wird enthüllt. Das kannst du zu Hause mal alles nachlesen. Ich will jetzt keinen einzelnen Text nennen. Und alle Verheißungen, über die ich jetzt gleich sprechen möchte, die wirst du dort finden. Und die erste zentrale Verheißung überhaupt, die allerwichtigste ist, Jesus wird wiederkommen. Und zwar, alle werden es bemerken. Zur gleichen Zeit. Das wird nicht leise abgehen. Und zwar auf der Erdkugel. Zur gleichen Zeit auf einem Ball. Das heißt für mich nichts anderes, als dass die Regeln der Physik irgendwie ausgesetzt sein müssen. Und alle werden ihn sehen können, auch die, die ihn durchbohrt haben, steht dort in dem Text. Das heißt also auch die vor 2000 Jahren, die heute schon lange tot sind. Das heißt, auch die Toten müssen irgendwie wieder da sein. Die müssen auferstanden sein zu diesem Zeitpunkt. Wie mag Jesus wohl dann aussehen, wenn er wiederkommt? Und er selbst nennt sich ja oft den Menschensohn. Und er steht da drin, er wird in Menschengestalt kommen. Er wird prächtig gekleidet sein, in einem weißen Kleid, in einem goldenen Brustgürtel. Seine Reinheit wird klar dadurch, dass Kopf und Haar weiß wie Schnee sind. Seine Augen leuchten, auch seine Füße sind rein wie Erz. Und seine Stimme ist wie das Tosen mächtiger Wellen im Meer. Sein Gesicht strahlt wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Nur mal so als kleine Vision, Vorstellung davon, wie Jesus aussehen wird, wenn er zurückkommt. Aber was dann? Aber auch dazu gibt es konkrete Angaben in diesem Text. Gott hat einen Plan für dich. Du kannst nachlesen, was dich ganz persönlich in deiner Zukunft erwartet. Er wird dir vom Baum des Lebens zu essen geben. Dieser Baum befindet sich im Paradies, also direkt bei Gott. Du wirst wieder da sein, wo es am Anfang begonnen hat, wo Adam und Eva waren und wo die mal vertrieben wurden. Und du bist direkt bei Gott und wirst göttliche Speise haben. Ich kann mir dabei sehr gut vorstellen, dass es sich auch um geistige Nahrung handelt, nicht nur richtige Nahrung. Denn dein Leben nach Hunger wird gestillt, aber ebenso vielleicht auch dein Wissensdurst. Oder meinst du nicht, dass du keine Fragen mehr an Gott haben wirst? Für immer und vorbei, vorbei sind für immer die Zeiten, für immer und ewig, in denen du voreilig und eigenmächtig versucht hast, deinen Lebenshunger abseits von Jesus Christus zu stillen. Wo du den Sinn des Lebens überall gesucht hast, nur nicht da, wo er ist, nämlich an der Quelle des Lebens, bei Gott. Gott verspricht dir ewiges Sattwerden in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Und dir wird auch kein Leid geschehen vom zweiten Tode. Ich meine, das dürfte doch so ziemlich die größte Sorge der Menschheit überhaupt sein. Das, was die Menschen immer bewegt hat. Die Angst vor dem Sterben und die Frage, was kommt denn danach? Wie wird es weitergehen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Geht es irgendwie weiter? Werde ich wiedergeboren oder gibt es das reine Nichts? Eins ist ganz sicher und es bleibt ohne Einschränkung. Gott erspart uns nicht das Sterben. So wie alles Leben hier auf der Erde endet. Das ist dein Schicksal, so wie es alle Menschen vor uns und alle Menschen nach uns erleiden. Wenn es sei denn, Jesus kommt dann schon wieder oder ist schon wiedergekommen. Aber offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Tod, denn sonst wird es keinen Sinn machen, davon zu sprechen. Der erste Tod wird von Jesus mal als Schlaf bezeichnet. Und das ist eine Zwischenstation auf dem Weg zum ewigen Leben mit dem Schöpfer. Der zweite Tod, das ist der ewige Tod, das heißt die dauerhafte Auflösung jeder Beziehung zu Gott, der Quelle allen Lebens. Davor brauchst du keine Angst zu haben. Du wirst leben. Die ewige Trennung von der Quelle des Lebens ist für dich ausgeschlossen. Keine Sorge vor dem Leid vom zweiten Tod. Du wirst vom verborgenen Manna zu essen bekommen. Das hört sich nach einer Speise an, die du zuvor noch nie gegessen hast, noch nie geschmeckt hast. Denn sie ist ja bisher verborgen. Wer weiß schon, wie dieses Manna schmecken wird. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es der herrlichste Geschmack sein dürfte, den je meine Zunge berührt hat. Aber vielleicht wird es sich auch um noch um geistige Nahrung handeln. Mag sein, dass Gott noch ein paar Geheimnisse parat hat, die jetzt noch verborgen sind. Vielleicht möchte er die Dinge offenbaren, die jetzt völlig unerreichbar und unverständlich für uns sind. Die wir mit Mitteln unserer Erkenntnis gar nicht entschlüsseln können. Erkenntnisse und Weisheiten für unseren Wissensdurst, von denen wir jetzt nur träumen können. Egal, um was es sich handeln mag, ich finde es total spannend. Und verborgen beinhaltet übrigens auch eine Ausschließlichkeit. Diese göttliche Speise bekommst du nur am Tisch des Herrn. Beim ewigen Abendmahl im Reich Gottes gibt es das verborgene Manna. Nur wenn du daran teilnimmst, wird dir dieses wahrhafte Lebensmittel als Mittel zum Leben zuteil. Außerdem verspricht er dir einen weißen Stein. Einen weißen Stein als Zeichen des göttlichen Freispruchs. Im Gegensatz zum schwarzen Stein, den es damals in den Scherbengerichten gab und der das Todesurteil bedeutete. Ein weißer Stein als Zeichen deiner göttlichen Siegerurkunde. Damals wurden den Siegern von sportlichen Wettkämpfen weiße Steine überreicht mit ihrem Namen eingraviert. Die konnten sie nach Hause und hatten totale Privilegien mit dem Ding in der Hand. Ein weißer Stein, auf dem dein neuer Name stehen wird. Du heißt dann nicht mehr Dieter, Kurt, Norbert, Isabel und Sieglinde, Bettina. Nein, dein Gott hält einen neuen Namen für dich bereit. Und niemand sonst außer dir wird diesen Namen kennen. Es wird der Name sein, mit dem dein himmlischer Vater dich rufen wird. Niemand anders hört auf diesen Namen. Ich finde das eine unglaubliche Vorstellung. Ich meine, immerhin, man schätzt, dass es so bis heute ungefähr 102 Milliarden Seelen gelebt hat, die jemals auf dieser Welt geboren wurden. Vielleicht ist das übrigens auch ein Grund, warum Jesus bisher nicht wiedergekommen ist. Es waren einfach zu wenige. Überleg mal, wie viele Namen es heutzutage gibt. So mit Abwandlungen und so. Das ist irgendwie nicht besonders, sag ich mal, abwechslungsreich. Thomas und Tom, Andreas und Andi. Fast nur Abwandlung oder Wiederholung. Und Gott schöpft für jeden einzelnen Menschen eine neue Namenskreation. Völlig neu. Wahrscheinlich hat er ihn schon lange für dich aufbewahrt und freut sich total darauf, ihn dir endlich zu übergeben und das erste Mal für dich auszusprechen. 102 Milliarden Namen und jeder davon so einzigartig und individuell auf dich zugeschnitten. Zu einer solch logistischen Meisterleistung ist nur Gott fähig. Und in deinem neuen Namen manifestiert sich deine neue Existenz. Erlangt durch Jesus Christus. So individuell wie dieser Name ist, so einzigartig ist deine Rettung durch ihn. Deine Rettung ist keine Massenware. Sie ist ganz speziell für dich erfolgt und an dich gerichtet. Es hat dir ganz persönlich geschenkt, so wie Gott dir deinen Namen gibt, der ebenfalls einzigartig ist. Was für ein unvergleichliches Privileg. Es geht noch weiter. Jesus verspricht dir sogar Macht. Du bekommst von ihm die gleiche Macht verliehen, die ihm sein himmlischer Vater gegeben hat. Du wirst zusammen mit Jesus Christus herrschen. Menschen, Widrigkeiten, Umstände, Sorgen, alle deine Feinde aus deinem Leben können dir nun an Jesu Seite nichts mehr anhaben. Die Stürme des Lebens, die tobenden Wellen deiner Kämpfe sind vorbei, denn Jesus und du, ihr beide seid nun an der Macht. Und er wird dich mit weißen Kleidern ausstatten. Und er wird deinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens austilgen. Nicht. Stattdessen will er deinen Namen vor Gott, dem Vater und den Engeln, der gesamten himmlischen Mannschaft bekennen. Du wirst vor Jesus Christus stehen wie neu geboren, mit weißen Kleidern, völlig unbefleckt und sündenfrei. Im Gegensatz zu anderen Menschen, deren Name wohl grundsätzlich aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden kann. Bleibt dein Name dort bestehen. Du bist ein Überlebender. Und Jesus Christus, dein Retter, wird vor Gott stehen und vor allen Engeln. Und er wird dich bekennen, er wird für dich einstehen. Er wird sich vor dich stellen und dich verteidigen wie dein Anwalt. Und er will dich zu seiner Stütze in seinem Reich machen. Wie ein Pfeiler eines Tempels, auf dem das ganze Gebäude steht, auf dem es ruht, wirst du ein Pfeiler dieses Tempels sein. Du bist wichtig, denn ohne einen Pfeiler kann ein Tempel, kann kein Gebäude stehen. Kann nicht gebaut werden und bleibt nicht stehen. Du bist weder armselig noch klein oder gar unwichtig. Du hast fundamentale Bedeutung im Reich Gottes. Fundamental. Und er wird dich markieren. Er wird dir ein Zeichen deiner Zugehörigkeit zu ihm geben. Er wird dich mit dem Namen Gottes, dem Namen des neuen Jerusalem und dem neuen Namen Jesu markieren. Das ist so, ich stelle mir das vor, wie so eine Art Brandzeichen oder Markenzeichen, eine Tätowierung vielleicht, an der jedermann sofort erkennen kann, wohin du gehörst. Sofort erkennbar, leicht sichtbar, dass du mit ganzem Körper, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand zu Gott gehörst, zu seiner Familie. Und es gibt da kein Zurück mehr. Die Zeichen Gottes sind nicht reversibel. Die können nicht rückgängig gemacht werden. Jeder, der schon mal versucht hat, ein Tattoo rückgängig zu machen, der weiß, wovon ich rede. Und der Pfeiler des Tempels steht da, wo der Tempel steht, bei Gott für immer, unverrückbar und unveränderlich. Aber das Beste, das Allerbeste kommt zum Schluss. Die größte von all diesen 7 Verheißungen ist die: Jesus Christus bietet dir an, mit ihm zusammen auf seinem Thron zu sitzen. Du nimmst Platz, du darfst dort Platz nehmen, wo er sitzt. Das ist der gleiche Thron, der ihm sein Vater gegeben hat. Gott hat kein Problem damit, seinen Thron mit dir zu teilen. Das gesamte Himmelreich gehört dir. Was für ein König. Was für eine Gnade, was für eine Ehre für mich, für dich. Ich weiß nicht, sind das nicht unfassbare Zukunftsaussichten? Kann sein, dass du dich nun fragst, soll das alles für mich denn auch gelten? Kann das wirklich sein, dass ich auch gemeint bin? Hast du Schwierigkeiten, dir vorzustellen, dass du dazugehörst, wenn du dir dein Leben so anschaust? Bei allen anderen ja, bestimmt, die gehören bestimmt dazu, aber ich? Warum sollte Gott mir das schenken wollen, wenn ich mir die lange Liste meiner Schwächen, Verfehlungen, meines Versagens anschaue? Hat Gott das auch mit mir geplant? Trotz meines mangelnden Glaubens, meines mangelnden Gehorsams seinen Geboten und ihm gegenüber, habe ich das überhaupt verdient? Und es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass diese Verheißungen gar nicht an uns gerichtet sind, sondern nur an die 7 Gemeinden von damals. Bisschen davor in dem Text beschreibt Johannes das so, dass Jesus von ihm gesehen wird, wie er unter 7 Leuchtern steht. 7 goldenen Leuchtern, in seiner Menschengestalt, in der rechten Hand hält er 7 Sterne. Und weil Johannes das nicht verstehen konnte, hat Jesus ihm das selber erklärt. Die 7 Gemeinden, das sind tatsächlich die 7 Gemeinden von damals, die es gab. Und die 7 Sterne ist jeweils ein Engel zugeordnet zu jeweils einer dieser Gemeinden. Aber die Zahl 7 steht für Vollständigkeit, für Vollkommenheit. Und die herrschende theologische Meinung sagt, das ist nicht von mir, die sagen, Jesus Christus hält seine gesamte Kirche in seiner Hand. Und ich sehe keinen Grund, warum Jesus Christus nicht auch heute seine gesamte Kirche in seiner Hand hält. Aber es gibt noch einen ganz anderen, wesentlichen Aspekt, der dafür spricht, dass auch du gemeint bist. Dass es ganz persönlich an dich gerichtet ist, was er dort sagt. Dass du dich angesprochen fühlen darfst und sollst. Jesus formuliert das in diesem Kapitel mehrfach und Luther hat immer übersetzt mit: Wer Ohren hat, der höre. Wenn du dann mal in der Elberfelder Bibel nachschaust, da steht dann sogar nur, wer ein Ohr hat, der höre. Wer nur ein Ohr hat, der höre. Es ist wichtig, was ich hier zu sagen habe. Aufgepasst, hör zu. Da steht nicht, wer in den sieben Gemeinden von damals ein Ohr hat, da steht nur wer, also jedermann. Ganz egal, ob du nur mit einem Ohr geboren bist, ob du auf einem Ohr taub bist oder ob du auf einem Ohr nur mit Dingen beschäftigt bist, die nichts mit Gott zu tun haben. Aber das andere Ohr ist ja noch da. Und an allen Orten der Welt und zu allen Zeiten gab es Menschen mit mindestens einem Ohr. Jedermann gilt diese Aufforderung. Hör hin. Nimm es dir zu Herzen, es ist wichtig. Hast du Ohren? Oder wenigstens eins. Dann gilt das auch für dich. Jesus Christus spricht dich an, ganz direkt. Er bittet dich einfach um höchste Aufmerksamkeit. Ich habe ein Geschenk für dich. Versprochen. Ganz gleichgültig, was du bisher in deinem Leben angestellt hast. Ganz egal, welche Unordnung oder Ordnung in deiner Welt herrscht. Völlig egal, welche Stellung in der Gesellschaft hast oder was andere über dich denken. Jesus liebt dich. Er hat sein Blut für dich vergossen, um dich von deiner Schuld zu befreien. Er gibt dir Anteil an seiner Herrschaft. Durch Jesus Christus bist du geliebt, von deinen Fesseln befreit und aufgehoben. Egal, wie viel Sorgen du dir machst in deinem Leben. Dein Wert bemisst sich weder nach deinem Aussehen, noch nach dem, was andere über dich denken. Du bist unendlich wertvoll in den Augen Jesu, weil er dich so sehr liebt. Ich finde das überzeugend. Ich hoffe sehr, dass es dir auch so geht. Dass du damit einverstanden bist. Ich hoffe, dass Jesus Christus dein Verständnis findet, dass du bereit bist, ihm zuzuhören und seine Geschenke anzunehmen. Gut, sagst du vielleicht grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja, aber. Ja, aber wie lange dauert das denn hier alles noch? Ja, aber wie kann ich diese ganzen Herausforderungen in meinem Leben denn meistern? Diese ganzen Missverständnisse, Enttäuschung, Zweifel, Prüfungen, Rückschläge. Ja, aber wie viel Druck und Stress um mich her muss ich denn noch ertragen? Da sind Krankheit, Verlust, Trauer, Traumata, Katastrophen, Flugzeugunfälle, Verfolgung, Scheitern in meinem Leben. Es ist alles da. Ja, aber warum müssen denn diese schlimmen Dinge um mich herum, mir und lieben Menschen, überhaupt passieren? Warum müssen wir das überhaupt ertragen? Was kommt noch alles auf mich zu, bis es soweit ist mit diesen Verheißungen? Ja, aber ich weiß nicht, wie lange ich das alles noch aushalten kann. Viele Fragen, und ich muss wirklich zugeben, ein großer Teil wird nicht beantwortet. Aber Jesus hält wirklich einen wichtigen Ratschlag bereit, der uns behilflich sein soll, dieses Leben einfach durchzustehen. Wir haben das vorhin auch gehört im Text und wir haben das in den Liedern mitgehört, in den Gebeten. Er sagt, durchhalten, weitermachen. Der Text umschreibt das mit überwinde. So wie Jesus Christus es vorgemacht und überwunden hat. Schmerz, Folter, Hohn, Spott, Verachtung, Angst und Tod, so ruft er dich auf, nicht aufzugeben. Nicht aufgeben, keine Kapitulation, überwinde. Überwinde deine Sorgen und Nöte, deine Ängste. Überwinde deine Kämpfe mit deinen äußeren und deinen inneren Feinden. Überwinde deinen Unglauben. Überwinde Schmerzen und Leid, die Gott uns wirklich nicht erspart, das stimmt. Leiden und Tod sind überall und gegenwärtig, für jedermann. Doch jedem, der trotz all dieser Widrigkeiten bis zum Schluss durchhält, der tapfer bleibt, dem gilt das Versprechen Jesu. Jesus sagt dir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte Ich war tot und bin lebendig, für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ich segne dich, ich segne jeden, der die Rede des Johannes liest. Und ich segne jeden, der das befolgt und hört oder hört und befolgt. Gott will dich segnen, schon heute, hier und jetzt. Er segnet dich durch das Wissen, was einmal geschehen wird. Und er rät dir, seine Worte nicht nur zu hören, sondern er möchte auch, dass du handelst, dass dein Wissen um die Zukunft zu Taten führt. Dass es Auswirkungen auf dein Leben hat. Er möchte schon, dass du gehorsam geliebten Glauben führst. Und dann wird seine Rettung und sein Segen, den er schon heute auf dich ausschüttet und den er in Zukunft noch für dich bereithält, vollkommen sein. Erlaube mir eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Welches dieser Versprechen für deine Zukunft berührt dich am meisten? Ich habe sie nochmal alle aufgelistet. Kannst sie nochmal anschauen. Jetzt wird es ein bisschen emotional und sentimental. Ich bitte dich um Verzeihung, aber ganz ehrlich, für mich ganz persönlich, ist dieser Stein so berührend. Dieser weiße Stein für mich. Das lässt mich nicht mehr los. Ich stelle mir vor, wie ich vor Jesus Christus stehe und er mir diesen Stein überreicht. Und ich mir anschaue und sehe, wie schön der ist. Und dann werde ich vielleicht mit meinen Fingern über diese Gravur streichen. Und diesen Namen lesen zum ersten Mal. Und schließlich wird Gott mich das erste Mal mit diesem Namen ansprechen. Wird mich rufen. Mit diesem Namen, den sonst keiner kennt. Wie das wohl klingen mag, wenn Gott mit seiner liebenvollen Stimme mich anspricht. Dann weiß ich, dass ich in Sicherheit bin. Dann weiß ich, dass nichts mehr passieren kann. Aber ich weiß das auch schon heute. Denn Jesus Christus ruft dir zu, du gehörst zu mir. Du bist in meiner Mannschaft, wir sind das Siegerteam. Du und ich, wir sind zwar echte Siegertypen und deine harte Arbeit und alles, was du tust, wird dich am Schluss zum erwünschten Ergebnis führen, zum Ziel führen. Denn ich komme wieder und du wirst bis in alle Ewigkeit bei mir sein. Und gemeinsam werden wir im Himmelreich herrschen. Ich werde alles mit dir teilen, sogar meinen Thron. Vergiss deine Zweifel. Sei zuversichtlich und vertraue mir. Alles wird so geschehen, wie ich es vorausgesagt habe. Alles. Vielleicht hilft dir das ab heute, die Nächte ein bisschen beruhigter zu schlafen. Dir ein bisschen weniger Sorgen zu machen. Ein bisschen weniger Angst zu haben. Über das, was die Zukunft dir bringen nach. Geh nach Hause und probier es gleich aus. Aber erst nach dem Potluck und nach dem Gebet. Ich möchte mit euch zusammen beten. Großer Gott, eigentlich fehlen mir die Worte. Wir stehen hier und wir haben von dir einen Blick in die Zukunft bekommen. Das ist alles so ernst gemeint. Das ist alles so wahr. Und ich bitte für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen, dass es ihm hilft. Mag er sich eins rauspicken von den Verheißungen oder alle sieben, dass es ihm hilft, durchzustehen, durchzuhalten, weiterzumachen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben an dir, Herr. Denn du weißt, was Leid ist. Und du weißt, was uns nicht erspart ist. Aber du willst uns segnen, Herr, mit diesem Wissen. Und du willst, dass wir dir folgen und das tun, was du uns vormachst, Herr. Hilf uns dabei. Im Namen Jesu. Amen.